Ja, wie ich noch ein relativ junger Bursche war, bin ich auch schon in einer Freikirche gewesen. Und ich habe gemerkt, dass es bei den Freikirchen da doch so ein bisschen unterschiedliche Gemeinden gibt. Ich habe zuerst die sogenannten Brüdergemeinden kennengelernt. Für mich waren das die Gemeinden, die heute halt ein bisschen strenger sind und bei denen die Damen einen Rock tragen sollten. Das war für mich meine Ansicht. Ich habe auch ein bisschen die Pfingstgemeinden kennengelernt. Und das waren die Gemeinden, die immer so viel über den Heiligen Geist geredet haben. Und bei denen anscheinend der Heilige Geist so viel am Wirken war. Ja, das ist jetzt wirklich schon eine Weile her und ich habe ein bisschen mehr hineinschnuppern können in, sei es eher so Brüdergemeinden oder in Pfingstgemeinden. Ich habe Leute kennengelernt, die eher ein bisschen so ticken oder ein bisschen so ticken. Und grundsätzlich ist dieses Schubladendenken natürlich nicht so gut. Aber ich habe da Positives erlebt, viel Positives, auch speziell bei Menschen, die da eher so einen Hang zum, ja, so die das Pfingstgemeinden kommen. Habe aber auch ein, zwei negative Sachen erlebt. Hat aber nichts daran geändert, dass ich nach wie vor sehr interessiert bin am Wirken des Heiligen Geistes. Was hat der für eine Rolle? Was macht er? Wie wichtig ist der? Warum reden die Pfingstler so viel oder anscheinend so viel von ihm und wir vielleicht nicht so viel? Deswegen habe ich mir gedacht, ich möchte das Thema wieder mal ein bisschen neu angehen für mich. Ja, und ich lasse euch ein bisschen teilhaben. Und wir schauen da heute einmal wieder ein bisschen hinein. Wir wollen das Wesen und das Wirken des Heiligen Geistes anschauen, ein bisschen hineinschnuppern. Das ist natürlich ein Riesenthema. Wir schnuppern nur ein bisschen. Und ich bitte euch dazu, das Kapitel 1 aufzuschlagen von dem Buch Die Geschichten des Heiligen Geistes. Die Geschichten des Heiligen Geistes, Kapitel 1, ist natürlich ein Scherz, manche lachen schon. Was meine ich eigentlich? Die Apostelgeschichte, ganz genau. Denn, also mir kommt vor, nirgendwo wird so viel über den Heiligen Geist gesprochen wie in der Apostelgeschichte. So, jetzt aber wirklich eins weiter. Wir schauen uns den ersten Vers an von der Apostelgeschichte. Da steht: Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. So, das erste Buch. Ganz kurz nur erklären, worum ist es da gegangen? Das erste Buch, von dem der Autor hier spricht, ist das Lukas-Evangelium. Das Lukas-Evangelium ist von Lukas geschrieben. Er beschreibt die Geschichte von Jesus. Das ist das erste Buch. Und dieses zweite Buch, die Apostelgeschichte, ist auch vom selben Autor, auch vom Lukas. Ja, und beide Werke gehören ein bisschen zusammen. Zuerst der eine Teil, dann der andere Teil. Empfänger war zuerst ein Mann namens Theophilus. Ja, machen wir es nicht kompliziert. Es ist auch für uns ein sehr gutes Buch. Schauen wir uns gleich den nächsten Vers an, denn da kommt schon zum ersten Mal der Heilige Geist ins Spiel. Eins weiterklicken. So, da heißt es: Vorher, also vor seiner Himmelfahrt, hat Jesus den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Tod, nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. So, da ist der Heilige Geist. Welche Rolle spielt der Heilige Geist nach diesem Abschnitt? Was hat der gemacht? Dürft ihr ein bisschen mitreden? Ja, Jesus hat durch den Heiligen Geist die Apostel ausgewählt oder erwählt. Das heißt, Jesus hat sich Hilfe genommen vom Heiligen Geist, um die Apostel auszuwählen. Das ist die Einheitsübersetzung. In manchen Übersetzungen steht das ein bisschen anders. Schauen wir uns mal eine andere Übersetzung an, vom Vers 2b. Da steht: Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Was hat der Heilige Geist nach dieser Übersetzung gemacht? Geleitet bei was? Bei den Anweisungen, die Jesus gegeben hat. Jesus hat durch den Heiligen Geist Anweisungen an die Apostel gegeben oder zu den Aposteln gegeben. So, jetzt sind es zwei ein bisschen verschiedene Aussagen und wir können uns fragen, was ist jetzt die bessere Übersetzung, was ist die richtige Übersetzung? Das eine, die Auswahl der Apostel durch den Heiligen Geist, war ja eher am Anfang vom Dienst. Dann diese Weisungen, die gegeben werden unter der Leitung des Heiligen Geistes, betrifft eher die Zeit jetzt. Das ist sehr weit auseinander. Was stimmt da? Der Text lässt beide Übersetzungen zu. Und ich habe in einem schlauen Kommentar gelesen, vielleicht ist das sogar volle Absicht, dass er beides zulässt, weil beides stimmt. Jetzt fragen wir uns vielleicht, je nachdem, ja, wie oft uns das schon aufgefallen ist, seit wann braucht Jesus eigentlich die Hilfe vom Heiligen Geist? Denn in den Evangelien steht da eigentlich fast gar nichts davon. Seit wann braucht Jesus die Hilfe vom Heiligen Geist? Er ist ja Gottes Sohn, oder? Kann er als Gottes Sohn das allein machen?
Kann man nicht trennen,
gell? Oder vielleicht könnte man sich denken, Jesus hat ja eigentlich immer nur das gemacht, was er den Vater hat tun sehen. Also hat es eigentlich der Vater gemacht und er hat sie nur mitgemacht. Das kennen wir vielleicht auch. Aber so wie die Hannah sagt, ich glaube, man kann das nicht trennen. Und mir kommt es so vor, als würde jetzt der Autor, der Lukas, einfach nur sagen, schaut her, das war das erste Buch. Wir haben eigentlich fast nie vom Heiligen Geist gesprochen, außer bei der Taufe, ja, da ist der Heilige Geist herabgekommen. Gezeugt worden ist Jesus auch durch den Heiligen Geist. Sonst wird quasi nichts gesagt. Aber eigentlich war da immer schon der Heilige Geist am Wirken, auch bei Jesus. Jesus hat durch den Heiligen Geist gewirkt. So verstehe ich das zumindest. Ich glaube, dass eigentlich alles Coole, was Jesus so gemacht hat, alles Göttliche, das an Jesus war oder was er getan hat, die Weisheit, die er gehabt hat im Umgang mit Menschen, das Erbarmen, das er gehabt hat mit den vielen Menschen, die Wunder, die er getan hat, alles das hat er eigentlich, auch wenn es nie so direkt dagestanden ist, durch den Heiligen Geist getan. Okay, schauen wir weiter. Was hat Jesus denn noch durch den Heiligen Geist getan? Und wir schauen uns den nächsten Vers an. Da steht, beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr vor mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Ja, das finde ich voll lästig, was da so steht. Ja, beim gemeinsamen Mahl, also nachdem Jesus wieder aufgestanden ist und den Jüngern erschienen ist, hat er anscheinend des Öfteren auch gespeist wieder mit seinen Jüngern, so wie er es früher auch schon gemacht hat. Sehr schön, aber noch schöner, derselbe Heilige Geist, der Jesus gezeugt hat, der auf Jesus herabgekommen ist, durch den Jesus gewirkt hat, derselbe Heilige Geist wird jetzt hier seinen Aposteln versprochen. Schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und wir wissen schon, das ist das, was dann tatsächlich zu Pfingsten passiert ist. Aber was sollten die Apostel bis dahin tun und alle, die da dabei waren? Dürft wieder auf den Text schauen, mitreden. Nicht weggehen von Jerusalem, denn die waren ja eigentlich nicht alle aus Jerusalem, die kamen ja auch von rundherum. Sie sollten nicht weggehen, sie sollten in Jerusalem bleiben und warten auf die Verheißung, die es da gibt, nämlich, dass der Heilige Geist auf die Menschen kommt. Ja, das ist passiert, zu Pfingsten habe ich schon gesagt und ich bin davon überzeugt, wirklich, also sowas wie Pfingsten, dieses Warten auf den Heiligen Geist, das ist eine Singularität gewesen, würde ich sagen, also wirklich so eine einmalige Sache. Dieses Ereignis war grundsätzlich eine einmalige Sache. Und man spricht ja nicht ohne Grund davon, dass das die Geburtsstunde der Gemeinde gewesen ist. Trotzdem glaube ich aber, dass dieses Prinzip von nicht weggehen und warten auch heute noch gilt. Dass es manchmal diese Zeiten gibt, wo wir als Christen, was auch immer wir gerade tun oder womit wir beschäftigt sind, oder wo immer wir vielleicht hingehen wollen, dass wir mal nicht weggehen, sondern dass wir bleiben an der Stelle, wo wir sind und dass wir warten auf das Wirken des Heiligen Geistes. Dass es keine Missverständnisse gibt, eben, ich meine nicht, dass wir den Heiligen Geist noch nicht haben und dass wir den Heiligen Geist erst bekommen müssen, das nicht, aber trotzdem, dieses Prinzip von, ich höre jetzt auf, ich warte jetzt auf das Wirken des Heiligen Geistes. Das brauchen wir auch heute noch. Wie das praktisch ausschaut, bei jedem von uns, in welcher Situation, wie das vielleicht für uns als Gemeinde ausschauen könnte, da könnte man überlegen. Aber das kann ich jetzt natürlich so einfach nicht sagen. Ich glaube aber, dass es prinzipiell zwei Dinge gibt, die quasi eine Gefahr gewesen wären für die Jünger. Gefahren, die quasi verhindert hätten, dass sie warten auf das Wirken des Heiligen Geistes. Was wären das für zwei Sachen gewesen, diese zwei Gefahren? Die erste Gefahr wäre gewesen, wieder einfach zurück zu ihrem Leben. Ja, sie haben ja alle ein quasi normales Leben gehabt, bevor sie Jesus kennengelernt haben. Und die erste Gefahr wäre gewesen, und das ist bei einigen tatsächlich ja so gewesen, dass sie kurz nach dem Tod von Jesus gedacht haben, jetzt ist alles vorbei, ich gehe wieder zurück zu meinem alten Job. Keine Ahnung, wieder zurück ins normale Leben. Das war die eine Gefahr. Ich glaube, dass es diese Gefahr auch bei uns gibt, dass wir vielleicht unter irgendwelchen Umständen sagen, ja, ich beschäftige mich wieder mehr einfach mit dem normalen Leben. Das ist nichts Falsches dran, aber wenn man einfach die Zeit nicht mehr hat für den Heiligen Geist, dann verpasst man ihn. Wenn man sich die Zeit nicht nimmt, die Zeit nicht hat, dann kann man ihn verpassen. Das ist die eine Gefahr. Und die andere Gefahr, die die Apostel sicher auch hatten und vor allem jetzt, wo ihnen Jesus erschienen ist, ist, dass sie so hypermotiviert sind und einfach nur anpacken wollen und tun, was ihnen gerade in den Weg kommt. Ja, keine Ahnung. Naja, vielleicht schmeißen wir jetzt ja doch die Römer raus. Oder vielleicht gründen wir jetzt eine neue Religion. Wir gründen jetzt das Christentum. Hätten sie sich auch selber einfallen lassen können. Und die nächsten Verse zeigen ein bisschen von dem, dass sie schon so in den Startlöchern waren. Aber auch diese religiöse Geschäftigkeit, auch die kann eine Gefahr sein, um das Wirken des Heiligen Geistes zu verpassen. Um zu verpassen, dass man wartet und schaut, was der Heilige Geist wirklich will. Okay, schauen wir uns den Vers 6 an. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Also wie gesagt, die waren in den Startlöchern. Er sagte ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Und jetzt kommt Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Und genau so ist es passiert. Wir sehen das in den restlichen Versen von Kapitel 1, wie sie gewartet haben. Sie sind tatsächlich dort geblieben. Meiner Meinung nach haben sie nicht alles ideal gemacht. Lest euch das vielleicht zu Hause durch. Sie haben aber gewartet. Sie sind in Jerusalem geblieben und der Heilige Geist ist gekommen. Und er ist gekommen mit Kraft. Wofür braucht man die Kraft? Wofür ist diese Kraft vom Heiligen Geist?
Um Zeugen zu sein.
Um Zeugen zu sein. Um Jesus zu bezeugen. Um das Evangelium weiterzugeben. Das Zeugen zu sein heißt eigentlich, das Wort, das für Zeugen verwendet wird, heißt eigentlich auch, um Märtyrer zu sein. Hat vielleicht nicht alle so schlimm erwischt, aber manche tatsächlich. Das Wort, also der Heilige Geist gibt Kraft, um das Evangelium zu verkünden, um zu reden davon. Um das Evangelium aber nicht nur zu reden, sondern auch zu demonstrieren. Auf verschiedenste Arten und Weisen, ja, durch Hilfeleistungen, durch Erbarmen an den Menschen, aber eben auch durch diese Zeichen und Wunder, die geschehen sind und wovon wir noch viel lesen werden. Ein anderes Mal. Manche, wie gesagt, haben auch die Kraft bekommen, um dafür zu sterben. Und genau das ist auch passiert. Und wir sehen das im Rest von der Apostelgeschichte, dass die Apostel hinaus sind und sie waren Zeugen, eben zuerst in Jerusalem, dann in Judäa, Galiläa und Samarien, was war das? Judäa und Samarien und später bis an die Grenzen der Erde, naja, sagen wir mal, bis an die Grenzen der damals bekannten Welt. Das Zentrum der damals bekannten Welt, das Römische Reich, war in Rom und bis dahin ist das Evangelium vorgedrungen. Und von diesem Zentrum, von Rom aus, in die ganze Welt. Die Apostelgeschichte, wie sie ja wirklich heißt, hört nach 28 Kapiteln dann auf. Aber die Geschichte des Heiligen Geistes, die ist weitergegangen bis in unsere heutige Zeit und da sind wir immer noch dabei. Und da sind wir auch von diesem Text gefordert. Und auch wir sind aufgerufen, das Evangelium weiterzugeben. Ja? An unsere Nachbarn, an unsere Kinder, an vielleicht Menschen, die am anderen Ende der Welt sind. Wenn Jesus den Heiligen Geist gebraucht hat, die Kraft des Heiligen Geistes, das Wirken des Heiligen Geistes, wenn es die Apostel gebraucht haben, dann brauchen es wir mindestens genauso. Und mir geht es manchmal so, dass ich mir denke, also ich bin da nicht zufrieden. Ich würde gern mehr erleben von dieser Kraft und von dem Wirken des Heiligen Geistes. Denn ich bin eigentlich ein Mensch, ich habe mir das schon seit ich junger Bursch war eben, vorgenommen, dass ich das eigentlich will. Ja, ich will weitererzählen. Ich will das Evangelium weitergeben. Was dabei rausgekommen ist, kann ich natürlich nicht so gut beurteilen aus meiner Sicht, aber ich bin nicht ganz zufrieden. Und ich glaube, selbst wenn vielleicht das besser gelaufen wäre, wäre ich trotzdem nicht zufrieden. Und ich glaube, das ist eigentlich irgendwie auch gesund, dass man nicht zufrieden ist. Denn das ist zu wichtig, als dass man da sagt, jetzt passt's. Was tun wir, um das Wirken des Heiligen Geistes mehr zu sehen, um die Kraft zu bekommen, um Zeugen zu sein? Es gibt verschiedene Sachen. Eines davon, und ich sage es noch einmal, vielleicht warten auf das Wirken des Heiligen Geistes. Zum Abschluss, weil das ja doch eher theoretisch war und nicht so viele praktische Ideen dabei waren, wie du das machen könntest, machen wir vielleicht eines, ein praktisches Beispiel. Es ist durchaus üblich, dass wir nach der Predigt eine Minute uns Zeit nehmen, um nochmal die Predigt zu reflektieren. Ich drücke es jetzt anders aus, um zu warten auf das Wirken des Heiligen Geistes. Das machen wir ja. Und wenn heute so die Hauptbotschaft, und das war sie, zumindest für mich, war, vielleicht brauchen wir das öfter, warten auf den Heiligen Geist, dann machen wir es heute so, dass wir nicht eine Minute warten, sondern, sagen wir mal, 5 Minuten. Schaffen wir das? Vielleicht werden wir dann nervös, vielleicht schlafen wir auch ein, aber wir sind ja, wie soll ich sagen, experimentierfreudig, oder? Warten wir 5 Minuten. Und so wie es die Jünger gemacht haben, beim Warten macht man nicht einfach nur nichts, sondern man darf durchaus beten. Und wir reden mit Gott und wir bitten ihn, dass der Heilige Geist kommt. So wie wir es auch schon in unseren Liedern gesungen haben, dass uns der Heilige Geist neu erfüllt. Wir beten, wenn du denkst, vielleicht was anderes ist besser, kannst du auch die Geschichte nochmal durchlesen, was da noch passiert ist bei den Aposteln. Oder ansonsten einfach auch nichts tun, ist auch okay. Und ich habe mir aber da fest vorgenommen, dass ich versuche, soweit es natürlich ist, eine Erwartungshaltung zu haben. Zu erwarten, dass der Heilige Geist tatsächlich etwas tut in dieser Zeit. Was auch immer. Der eine braucht dann Trost, der andere braucht Leitung durch den Heiligen Geist, der andere braucht vielleicht einen Schubser, weil irgendwas nicht passt. Auch Heilung wird dem Heiligen Geist zugesprochen, möchte ich nicht ausschließen. Bring's vor Gott, vor Jesus und seine Kraft zum Heiligen Geist. Ich werde, wenn ich fertig bin, soll ich einfach mit dem, oder kommst du nach 5 Minuten raus? Machen wir nach 5 Minuten das letzte Lied.
Ja, wenn du in dieser Zeit der Stille vielleicht irgendwie das Wirken des Heiligen Geistes gespürt oder gesehen hast, auf irgendeine Art und Weise, vielleicht wäre es schön, wenn du irgendwann im Laufe des Tages das noch teilen kannst mit irgendwem und sagst, heute dein Gottesdienst, was auch immer, ja, da ist irgendwie mir der Heilige Geist begegnet, mir Jesus begegnet, Gott begegnet. Kommt im Endeffekt höchstwahrscheinlich aufs Gleiche drauf an.